Wir hören die Lesung aus Philipper 2, 1 bis 5. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nicht Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war.
Guten Morgen. Hat mich sehr gefreut, hier wieder in die altbekannten Räume zu kommen und altbekannte Leute zu sehen und eine Reihe zumindest auch schon persönlich vorhin begrüßen zu dürfen. Und ich hoffe, bei den anderen gelingt es dann anschließend. So, jetzt habe ich heute ein interessantes Thema, hoffe ich. Die Schönheit der Dreieinigkeit. Und wie sie sich unter uns widerspiegeln soll. Und ich habe da zwei Texte herausgesucht. Einmal Markus 1, 10 und 11 und dann den allerletzten Vers aus dem zweiten Korintherbrief, der euch allen sehr bekannt ist. Aber zuerst Markus 1, nur zwei Verse, Vers 10 und 11. Und alsbald, als er, Jesus, aus dem Wasser stieg, also das ist bei der Taufe, und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und 2. Korinther 13, 13, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Also ihr seht, das sind beides Textstellen, wo wir alle drei Personen, wo sie alle drei vorkommen. Schönheit der Dreieinigkeit. Ich weiß nicht, was so der erste Gedanke bei euch ist, wenn ihr dieses Thema hört. Vielleicht denkt ihr eher, oh, Dreieinigkeit, da denke ich eher an Kompliziertheit als an Schönheit. Ich denke, es stimmt beides. Diese Lehre ist geheimnisvoll und mit unserem Verstand nicht wirklich zu erfassen. Aber es ist auch richtig, die Schönheit und Herrlichkeit Gottes hängt mit seiner Dreieinigkeit zusammen. Und ich hoffe, dass das ein bisschen gleich sichtbar wird. Ich habe drei Punkte. Zuerst möchte ich einmal so ein paar weitere Stellen noch beleuchten, auch dann natürlich besonders diese aus dem Markus-Evangelium, wo Gott sich als der Dreieinige offenbart, einfach um uns da noch mal ein bisschen was in Erinnerung zu rufen und auch so ein paar Aspekte der Dreieinigkeitslehre. Im zweiten Punkt wollen wir dann auf die Schönheit sehen und die versuchen etwas zu beschreiben. Und im dritten Punkt wollen wir darüber staunen, wie wir hineingenommen werden in diese Schönheit der Dreieinigkeit. So, erster Punkt, Gott offenbart sich in der Bibel als dreieiniger Gott und zwar sofort in den ersten Versen. Es beginnt ja 1. Mose 1, 1 am Anfang. Also wir haben hier einen Anfang und an diesem Anfang offenbart sich Gott. Und er offenbart sich als der dreieinige Gott. Ganz offensichtlich, am Anfang schuf Gott, also da haben wir, wenn wir so wollen, den Vater. Im nächsten Vers hören wir dann vom Geist Gottes, der auf dem Wasser schwebt. Man könnte auch übersetzen, er flatterte auf dem Wasser. Und interessant ist, als die hebräische Bibel dann ins Aramäische übersetzt wurde, also die Sprache, die man zur Zeit Jesu sprach, da haben die Übersetzer wohl hinzugefügt, er flatterte auf dem Wasser wie eine Taube. Steht nicht im Hebräischen, aber ich konnte das leider nicht nachprüfen. Ich habe leider keine aramäische Bibel. Ich hätte das gerne nachgeprüft, aber so habe ich es gehört. Ich hoffe, es stimmt. Aber wir merken uns das mal, wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Also, wir haben den Vater in Vers 1, wir haben den Heiligen Geist in Vers 2. Wo haben wir den Sohn? In Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht. Jetzt kommt das Wort Gottes ins Spiel und von dem erklärt Johannes uns, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und alle Dinge sind durch das Wort gemacht. Genau das sagt 1. Mose 1. Ja? Und Gott sprach und Gott sprach und Gott sprach. Und so wurde alles gemacht. Aber Johannes erklärt uns zusätzlich, dieses Wort, das Gott sprach, das ist der Sohn, die zweite Person, das ist Jesus. Also die Schöpfung ist ein Projekt des dreieinigen Gottes. Zugegeben, in 1. Mose 1 erkennen wir das nur im Licht des Neuen Testamentes. Ja? Darum gehen wir jetzt zu Markus 1, zur Taufe Jesu. Wieder ein Anfang. Ganz neuer Anfang. Und wieder offenbart sich Gott an diesem Anfang sofort als der dreieinige Gott. Diesmal haben wir Jesus ganz offensichtlich, der da gerade aus dem Jordan, aus dem Wasser nach der Taufe durch Johannes aufsteigt. Also der in 1. Mose 1 etwas verborgen war, der ist hier besonders sichtbar. Und dann haben wir den Heiligen Geist. So, und jetzt sagt eben Markus, wie eine Taube kommt er herab auf Jesus. Und wir hören den Vater, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Die Leute, die dabei standen und das sahen, wie der Geist wie eine Taube herabkam, die wurden sofort erinnert, weil sie ja die Bibel auf Aramäisch lasen, an die einzige Stelle, wo der Geist mit einer Taube verglichen wird. 1. Mose 1. Und die werden sich womöglich gefragt haben, ja wie, das ist ja nur da passiert, 1. Mose 1. Und jetzt wieder haben wir hier eine neue Schöpfung. Und in der Tat, hier wird eine neue Schöpfung eingeleitet. Die Schöpfung eines neuen Menschen. Die Schöpfung eines geistlichen Menschen. Und wieder sehen wir, es ist ein Projekt, ein Werk aller drei Personen. Wie die erste Schöpfung, so auch die zweite Schöpfung oder die Erlösung. Der Vater ist wieder derjenige, der dieses Werk initiiert. Der Sohn, derjenige, er sendet den Sohn, ja, das macht der Vater. Der Sohn ist dann derjenige, der kommt und stirbt und die Erlösung vollbringt. Und der Heilige Geist ist derjenige, der die Erlösung uns aneignet. Ja, und der das Werk der neuen Geburt, dieser neuen Schöpfung, dann auch tatsächlich in uns wirkt. Mir ist jetzt wichtig, im Blick auf unser Thema, immer arbeiten die drei Personen in einer vollkommenen Harmonie miteinander. Immer sind sie auf das gleiche Ziel ausgerichtet. So, bei den zwei Stellen, 1. Mose 1, Markus 1, die wir bis jetzt so betrachtet haben, da war ganz deutlich, besonders natürlich in Markus 1, waren die drei Personen zu sehen. Aber wieso sind das jetzt nicht drei Götter? Ja? Wieso glauben wir an einen Gott? Worauf gründen wir diesen Glauben? Und da gibt es eben noch ein paar andere Stellen in der Bibel. Einmal natürlich die ganz bekannte jüdisches Glaubensbekenntnis, 5. Mose 6, Vers 4. Der Herr ist Gott, der Herr ist einer. Luther übersetzt allein, aber besser übersetzt man wohl einer. Ja? Der Herr ist einer. Ein Gott. Und was ist das für eine Einheit, die dann diese drei Personen haben? Da auch nur eine Stelle zu, Johannes 10, Vers 30. Jesus sagt, ich und der Vater, und manchmal muss man wirklich ganz genau auf das Wort achten. Er sagt, ich und der Vater sind eins. Er sagt nicht einer. Wenn er gesagt hätte, ich und der Vater sind einer, dann würde er sagen, wir beide sind im Grunde eine Person. Ja? Im Alten Testament habt ihr den Vater gesehen, jetzt seht ihr mich, aber wir sind eine Person. Ja? Aber er sagt nicht, wir sind einer, sondern er sagt, wir sind eins. Das heißt, dem Wesen nach sind wir eins, aber nicht der Person nach. Ist euch schon mal aufgefallen, in Matthäus 28, 20, Missionsbefehl, dass da ein grammatischer Fehler drin ist? Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Ein Deutschlehrer müsste da anstreichen, Grammatikfehler. Richtig, korrekt müsste es heißen, taufet sie auf die Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja? Grammatisch hat der Matthäus einen Fehler gemacht. Theologisch ist genau richtig. Ja? Es ist ein Gott mit drei Personen. Taufet sie auf den Namen des einen Gottes, aber dann des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja? Also, das war einfach so ein paar Stellen. Und aufgrund dieser Selbstoffenbarung Gottes in der Bibel glaubt die christliche Gemeinde an einen dreieinigen Gott, der im Wesen, dem Wesen nach, der Natur nach, einer ist und der Person nach drei. Er offenbart sich in drei unterscheidbaren Personen. Und das müssen wir versuchen zusammenzuhalten. Ja, das ist nicht einfach, das ist denkerisch schon gar nicht, ich würde sagen, vielleicht gar nicht möglich. Diese drei Personen sind also alle gleichmächtig. Sie sind alle gleich ewig. Sie sind alle gleich Gott. Da ist kein Unterschied. Ja? Überhaupt, im Blick auf die Eigenschaften gibt es gar keine Eigenschaft, die eine Person hätte und die andere Person nicht hätte. Alle Eigenschaften haben alle Personen gleichermaßen. Und sie haben auch alle das gleiche und vollständige göttliche Wesen. Das ist nicht aufgeteilt. Ein Drittel hat der Vater, ein Drittel der Sohn und ein Drittel der Heilige Geist. Nein, sondern es ist ein Wesen und das haben sie alle. Der Vater hat das ganze göttliche Wesen und der Sohn und der Heilige Geist ganz genauso. Also alles, was Gott ausmacht, ist in jeder der drei Personen gleichermaßen vorhanden. Ja, aber wenn das alles so gleich ist, worin unterscheiden sie sich denn dann? Wenn sie so sehr eins sind, worin sind sie denn drei? Die alte Kirche hat hier das Wort eben Person eingeführt. Sie unterscheiden sich der Person nach. Aber Augustin, also der ist ja ziemlich alte Kirche, ja. Augustin war einer der größten Kirchenlehrer. Augustin gibt gleich zu, ja, Wir sagen drei Personen nicht, weil es das präzise trifft, sondern um nicht vollständig schweigen zu müssen. Interessant, ja? Die alte Kirche hat das Wort Person eingeführt, weil es, man muss allerdings sagen, weil es damals recht gut zu dem passte, was, oder recht gut ausdrückt, was die drei Personen unterscheidet. Wir heute verstehen das Wort Person anders. Und deshalb kommt bei uns ganz schnell zu Missverständnissen. Wir verstehen unter einer Person ein Individuum. Wir denken bei Person nicht an Einheit. Wir denken immer ein Individuum. Die alte Kirche dachte nicht an Individuen, sondern an Beziehungen. Person war jemand, der in der Lage ist, eine Beziehung zu haben. Ja? Es gibt innerhalb der göttlichen Trinität ein ganz spezifisches aufeinander bezogen sein der drei Personen. Den Vater kennzeichnet sein Vatersein und den Sohn sein Sohnsein. Er ist der eingeborene Sohn. Und dass Jesus zum Beispiel der eingeborene Sohn ist, das trifft nur auf ihn zu. Das kann nicht vom Vater gesagt werden und nicht vom Heiligen Geist. Ja? Und was den Heiligen Geist angeht, er geht hervor vom Vater und vom Sohn. Und diese Beziehung ist auch wieder einzigartig und trifft nur auf den Heiligen Geist zu. Nur er geht hervor aus dem Vater und dem Sohn. Ja? So, jetzt kommt bei uns ganz schnell sofort der Gedanke, dann gibt es da so eine zeitliche Reihenfolge bei denen. Alle sind gleich ewig. Ja? Also da, Zeit ist ein Produkt der Schöpfung. In Gott ist Ewigkeit, da gibt es keine Zeit. Und deshalb gibt es auch keine zeitliche Reihenfolge. Ja? Vielleicht Ordnung, aber nicht Reihenfolge, zeitliche Reihenfolge. Ja? Sind alle gleich ewig. Aber sie sind auf eine Weise aufeinander bezogen, wo wir sagen können, da gibt es Dinge, die betreffen nur den Vater und nur den Sohn und nur den Heiligen Geist. Und darin unterscheiden sie sich. Und dennoch bleibt es sehr geheimnisvoll. Und deshalb gefällt mir die Haltung dessen, der mal gesagt hat, ich weiß gar nicht, wer es war, die heilige Dreieinigkeit mit dem Verstand erfassen zu wollen, ist Vermessenheit. An sie zu glauben, Frömmigkeit. Sie zu erkennen, höchste Freude. Und das ist eine gute Überleitung zu meinem zweiten Punkt. Die Schönheit der Dreieinigkeit. Dazu gehen wir jetzt noch einmal zu Markus 1. Und beobachten, was tun die drei Personen hier? Also wir lesen vom Geist. Der kommt herab auf Jesus. Wozu? Um ihn auszurüsten, um ihn zuzurüsten für den jetzt beginnenden schweren Weg bis ans Kreuz. Der Vater überschüttet seinen Sohn mit Worten voller Liebe, voller Wärme. Du bist mein lieber Sohn. Ja, das spürt man doch richtig. Und der Sohn, der tritt den Weg des Gehorsams gegenüber dem Vater an. Den Weg, der ihn eben bis in den Schandtod am Kreuz führt. Seht ihr, was die drei Personen machen hier? Jede Person dreht sich irgendwie um die andere. Keine Person dreht sich um sich selbst. Jede ist auf das Wohl der anderen Person bedacht. An anderer Stelle lesen wir, dass der Geist den Sohn verherrlicht. Und der Sohn verherrlicht den Vater. Und der Vater wiederum verherrlicht den Sohn. Ja? Also, keine Person verherrlicht sich selbst, sondern jede verherrlicht jeweils die andere Person. Diese drei Personen Gottes leben in inniger Gemeinschaft miteinander, sind aufeinander bezogen, überschütten sich gegenseitig mit Liebe, mit Freude, dienen einander, sorgen füreinander, beschenken einander. Und das ist ewige Schönheit im Wesen Gottes. Als es noch keine Erde gab und auch sonst überhaupt nichts gab, auch die unsichtbare Welt nicht gab, als noch überhaupt gar nichts gab, kein geschaffenes Wesen, als es nur Gott selber gab. Von Ewigkeit her gab es im Wesen Gottes bereits diese liebevolle Beziehung, in der eine Person die andere umgab. Jemand hat es mal so ausgedrückt, in einer gleichsam ewigen, dynamischen, pulsierenden Bewegung. Die Dreieinigkeit ist der Grund dafür, dass unser Gott Liebe ist. Und jetzt überlegen wir mal, was passieren würde, wenn wir diesen dreieinigen Gott auf einen Ein-Personen-Gott reduzieren würden. Wenn wir die Beziehung der drei Personen zueinander also herausnehmen würden, verlieren würden, dann wäre da keine Gemeinschaft mehr in Gott. Da ist auch dann nicht mehr dieses liebevolle Umgeben eines des anderen, da ist überhaupt gar keine Liebe, denn wen soll ein Ein-Personen-Gott lieben? Es gibt ja gar keinen zum Lieben. Er kann höchstens sich selber lieben. Aber das ist dann keine dynamische Bewegung. Das wäre dann statische Selbstbezogenheit. Jetzt gibt's ja Religionen, die einen solchen Gott verehren. Und das ist ganz folgerichtig kein Gott der Liebe. Es ist ein Gott, der nur eines kennt, Macht. Und was er fordert, ist Unterwerfung. Und was er verbreitet, ist Angst und Schrecken, selbst unter seinen eigenen Anhängern. Und wenn ein solcher Ein-Personen-Gott-Glaube Staatsreligion wird, dann spiegelt die Staatsform das wider. Sie neigt zum Absolutismus. Und jeder Bereich der Gesellschaft ist davon betroffen. Eine säkulare Gesellschaft, wie wir sie haben, ist aber auch nicht besser. Da gibt es nämlich dann im Grunde gar keinen Gott. Und da gibt es gar kein Gesetz. Und da gibt's gar keine Moral. Und das kennzeichnet dann auch jeden Bereich der Gesellschaft. Und das ist auch nicht besser. Ganz anders soll es deshalb in der Gemeinde sein. Mit ihrem Glauben an einen dreieinigen Gott. Sie wird diese Schönheit Gottes erkennen und dann in ihren eigenen Reihen widerspiegeln wollen, in den Beziehungen untereinander. Und damit das möglich ist, macht Gott etwas kaum Fassbares. Er weitet die eigene schöne Beziehung, er weitet sie aus auf die Gemeinde und nimmt seine Gemeinde mit hinein in die Schönheit der Beziehung, die er selber innerhalb der Dreieinigkeit hat. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Wie wir Christen in diese Bewegung hineingenommen werden. Da schauen wir jetzt auf 2. Korinther 13, 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. All das, woran die drei Personen sich untereinander erfreuen, dieses Überschütten mit Liebe, all das, was sie in höchstem Maße erfahren und wonach wir uns so sehnen und was wir auch brauchen, das spricht Paulus hier der Gemeinde zu in Form dieses Segens und weitet damit, oder Gott weitet damit diese Dinge auf die Gemeinde aus. Wie geschieht das? Es beginnt mit der Gnade. Jede Bewegung zu Gott beginnt immer mit Gnade von Gott. Damit wird gesagt, eine Beziehung zu Gott hat ihren Ausgangspunkt in Gott selbst, niemals in mir. Ja, ich kann ja auch nicht anders sein. Also ich meine, wer kann sich selber begnadigen? Ja, das geht in keinem Staat und das geht auch nicht im Reich Gottes. Wenn ich schuldig vor Gott stehe, wenn ich seine Gebote nicht gehalten habe, wenn ich dem ganzen Wesen, mein ganzes Wesen ein sündiges ist, kann ich mich nicht selbst begnadigen. Ja? Und deshalb hat der dreieinige Gott, der dem Wesen nach Liebe ist, sich das so toll ausgedacht, dass er mich mit der Gnade und jetzt in Jesus Christus überschüttet. Also, Gnade ist an die Person und an das Werk von Jesus gebunden, das er ja sofort nach der Taufe begonnen hat. Das ist ja hochinteressant, wenn wir jetzt da weiterlesen bei Markus, da steht gleich als nächstes, Jesus wird alsbald, also der Markus liebt ja dieses Wort alsbald, ja, das geht immer alles alsbald, sofort. Ja, und das verwendet er auch hier. Sofort anschließend wird Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Satan versucht zu werden. Jesus repräsentiert uns. Er wird ja auch der zweite Adam genannt. Und darum wird er sofort in eine Situation geführt, die der erste Adam durchgemacht hat. Und jetzt soll Jesus, der uns repräsentiert, sich bewähren. Also er wird in die gleiche Situation geführt, allerdings ganz gleich ist sie nicht. Der erste Adam wurde in einem Garten versucht. Und er war von niedlichen Schafen und friedlichen Löwen umgeben. Und was sagt Markus? Er wird in die Wüste geführt zu den wilden Tieren. Im Grunde will Markus sagen, die Versuchung von dem ersten Adam, das war Kinderkram im Vergleich zu der Versuchung, die jetzt Jesus durchmacht. Und für wen macht Jesus das? Für uns. Ja? Und dann führt er ein vollkommenes Leben, so wie Gott sich das vorstellte. Für wen macht er das? Für uns, damit einmal seine Gerechtigkeit auf uns übertragen werden kann. Und dann nimmt er die Strafe für die Sünde auf sich, stirbt am Kreuz und wieder, für wen? Für uns, damit unsere Schuld und Ungerechtigkeit vergeben werden kann. Und dann überwindet er in einem Kraftakt den Tod. Und für wen macht er das? Für uns, damit wir den Tod nicht leiden müssen. Und dann fährt er auf zum Himmel und setzt sich zur Rechten Gottes. Und für wen sitzt er da? Für dich, für mich, ja, um uns vor dem Vater zu vertreten, im Gebet und als unser Anwalt und als unser Fürsprecher sitzt er da. Und jetzt sagt die Bibel im Blick auf all diese Fakten, glaub es. Und in dem Moment, wo du es glaubst, wirst du überschüttet mit der ganzen Gnade, die in der Person und an die Person und mit dem Werk Jesu verbunden ist. Und er überschüttet dich mit dieser Gnade. Du musst nichts machen. Nimm die Fakten einfach nur an und glaub es. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Erkenne ihn an als deinen Herrn und König. Und das machen wir natürlich einmal grundsätzlich, aber dann zeigen wir es täglich. Ja? So kommen wir in die Beziehung hinein mit diesem dreieinigen Gott durch die Gnade, aber die ist jetzt nicht erschöpft. Die ist nicht erschöpft, nachdem wir zum Glauben gekommen sind und jetzt ist vorbei mit der Gnade. Nein, nein. Der dreieinige Gott möchte ja jetzt, dass wir diese Beziehungen widerspiegeln. Aber was ist, wenn wir versagen? Und ich zumindest versage andauernd. Und dann dürfen wir unsere Schuld bekennen und weitergehen. In dem Wissen, ich muss ja nicht perfekt sein. Weil ja Jesus das perfekte Leben für mich geführt hat. Die Gnade von Jesus befreit mich. Aber sie befreit auch den anderen, der an mir schuldig geworden ist. So wie Jesus mich mit seiner Gnade umgibt, so umgebe ich dann den anderen mit der Gnade Jesu. Stellt euch mal so ein Gemeindeleben vor, wo einer den anderen mit Gnade und mit Barmherzigkeit umgibt. Wenn da einer reinkommt, dann sagt er, ach, bei euch ist aber schön. Ja? Und diese Schönheit ist ein, der Beziehungen dann unter uns, ist ein kleiner Hinweis auf die noch schöneren Beziehungen in der göttlichen Dreieinigkeit. Und was für die Gnade gilt, gilt dann genauso auch für die Liebe Gottes und für die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Auch sie werden auf uns ausgedehnt, damit wir die Beziehungen zu Gott widerspiegeln. Und jetzt sagt Paulus im Philipperbrief, und wir haben das vorhin als Lesung gehört, ist nun bei euch diese Gemeinschaft des Heiligen Geistes? Ist nun bei euch herzliche Liebe und Barmherzigkeit? So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Also ich meine, wir sind ja alle Realisten, wir kennen ja Gemeinden, ja? Wie kann der Paulus von 50 oder vielleicht waren es auch 100 Leuten oder keine Ahnung, wie viel es da waren in der Gemeinde in Philippi. Wie kann der von so vielen Leuten verlangen oder überhaupt denken, dass das möglich ist, dass die eines Sinnes sind? Wie soll denn sowas möglich sein? Manchmal sagen wir, Vorstand, ich weiß nicht, wie viele Leute euer Vorstand hat, ich sage jetzt mal einfach, 5 Leute, 7 Meinungen. Ja? 2 Leute, na gut, also egal. Ja? Dann sag, aber ja, bei Theologen sagt man oft, ne, 2 Theologen, 3 Meinungen, mindestens. Ja? Und jetzt sagt der Paulus, eines Sinnes. Und wie kann man überhaupt von einer solchen Anzahl von Leuten erwarten, dass die alle auf das gleiche Ziel zusteuern? Ja, das heißt es ja. Gleiche Liebe haben heißt, die gleichen Dinge lieben. Die gleichen Lieder lieben. Die gleichen, was weiß ich, Ausstattung oder sonst. Also in jeder Hinsicht die gleichen Lehren lieben. Ja, gleiche Liebe. einmütig, einträchtig aufs gleiche Ziel ausgerichtet sein. Wie kann man sowas realistischerweise von einem Leuten, von einer Anhäufung von 50 oder 100 Leuten überhaupt erwarten? Die Antwort lautet, das kann man deshalb erwarten, weil die drei Personen in der göttlichen Dreieinigkeit eines Sinnes sind. Das ist der Grund. Daran wird's aufgehängt. Weil die drei Personen in allen ihren Werken, wie wir gesehen haben, immer harmonisch miteinander arbeiten, immer aufs gleiche Ziel ausgerichtet sind. Darum kann man's erwarten. Und weil der Geist dieses dreieinigen Gottes in der Gemeinde tätig ist und in jedem einzelnen Christen. Darum kann man das erwarten. Ja? Jede Gemeinschaft von Menschen, jede, egal welche, ob Christen oder nicht Christen, jede Gemeinschaft von Menschen ist in ihren Beziehungen untereinander immer ein Spiegelbild des Gottes oder der höchsten Autorität, an die sie glauben. Jede Gemeinschaft, ein Spiegelbild in ihren Beziehungen, ein Spiegelbild des Gottes, an den sie glauben. Und die christliche Gemeinde soll ein Spiegelbild des dreieinigen Gottes sein. Denn das ist der Gott, an den wir glauben. Mit diesem Ziel wirkt der Heilige Geist unter uns. Und wenn wir jetzt mal wieder weit entfernt sind davon und Spannungen unter uns sind, dann hilft es vielleicht, wenn wir mal einen Moment zurücktreten und uns mal erinnern, an welchen Gott wir eigentlich glauben. Ja? Und die Beziehung der drei Personen untereinander uns vor Augen halten. Vielleicht ist das schon der erste Schritt zu einer Lösung. Wäre unser Gott kein dreieiniger Gott, es gäbe keine Gnade, es gäbe keine Liebe, es gäbe keine Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Aber weil er das ist, ist das alles möglich die Beziehung von uns zu Gott soll sich widerspiegeln in unseren Beziehungen untereinander. Also mich macht das froh, dass wir einen dreieinigen Gott haben. Ich kann das nicht alles erklären, ich kann das auch nicht verstehen, aber es ist schön. Ja? Amen. Lieber Vater im Himmel, und so wollen wir dich auch loben und preisen, auch wenn wir es nicht verstehen, wie du im Einzelnen bist und wie sich das alles untereinander verhält. Aber Herr, wir sehen, so hast du dich offenbart, so glauben wir und wir freuen uns einfach daran. Wir sehen, dass dich das schön macht und dass es herrlich ist, an einen solchen Gott, wie du es bist, zu glauben. Und Herr, wenn jemand unter uns ist, dem das bisher noch schwer gefallen ist und der noch nicht so den Zugang zu dir bekommen hat, dann bitten wir dich, dass du doch ihm dich auch offenbarst durch dein Wort und dass du die Schönheit der Beziehungen in dir auch auf diese Person ausweitest, sie mit hineinnimmst in diese schöne und ewige Beziehung mit dir. Amen.